Zur Quelle lebendigen Wassers. Das war der Titel unserer Predigtreihe. Predigtthemen waren Gott der Schöpfer, Gott der Heilige und Gerechte, Gott der liebende Vater, die Person Jesu, der Leib Christi, Jesus in uns, und heute kommt nun eben Braut und Bräutigam. Vielleicht waren vielen nicht klar, was wir überhaupt damit wollten. Ziel war jetzt jedenfalls, uns neu darüber klar zu werden, warum Gott allein die Ehre gebührt, warum wir ihn verehren und warum Jesus wirklich die Quelle des lebendigen Wassers ist. Dass wir in ihm allein den Vater erkennen. Dass wir in ihm allein ihn erleben dürfen. Und dass wir dadurch auch aufgerufen sind, dieses Wasser weiterzugeben. Wir haben neu erfahren, wie groß Gott ist, wie er uns in Jesus seine Liebe und sein Erbarmen zeigt, welche Rolle wir als Gemeinde spielen und wie wir Jesus in unserem täglichen Leben Realität werden lassen. Letzten Sonntag fand ich sehr gut, als Horst Dieter uns gezeigt hat, dass wir mit Jesus nur dann eine innige Beziehung eingehen können, wenn wir ihn intensiv kennenlernen. Kennenlernen wie ein Familienmitglied, kennenlernen wie jemanden, der ständig in unserer Nähe ist, kennenlernen wie jemanden, mit dem wir täglich Kontakt haben, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen. Vielleicht auch streiten, denn das führt zu Themen, was wir jetzt ein bisschen besprechen. Denn wenn wir unsere menschlichen Beziehungen so ansehen, gibt es, denke ich, nur eine, die diese Voraussetzung, nämlich innige Beziehungen, tägliche Beziehungen, abgesehen vom Kindesalter, in fast vollständiger Weise erfüllt. Und das ist die Ehe. Deshalb passt das Thema gut als Vervollständigung unserer Themenreihe. Vielleicht hört ihr auch besonders zu, weil ihr ja kurz davor steht. Und ich spreche ja nicht so sehr über die Ehe selbst, sondern über den Weg dahin, was man zu überbrücken hat und welche Steine einem auf den Weg gelegt werden, beziehungsweise welche Steine man eigentlich überbrücken sollte. Wenn man sich die Bibel nimmt, dann zieht sich das Bild von Braut und Bräutigam durch die ganze Bibel und wird meist verwendet, um im Alten Testament das Verhältnis zwischen Israel und Gott darzustellen. Im Neuen Testament sieht das auch dieses Bild zwischen Gott, aber der Gemeinde. Das Bild von Braut und Bräutigam ist auch im Neuen Testament zentral. Johannes beispielsweise kündigt den Messias als den Bräutigam an. In den Apostelbriefen und in der Offenbarung erscheint die Gemeinde als bereitete Braut. Und in vielen Zitaten aus dem Evangelium wird referiert auf diese Beziehung, auch wenn sie manchmal ein bisschen versteckt ist. Jesus selbst spricht, wenn er seine Verbundenheiten mit jenen zum Ausdruck bringen will, die zu ihm gehören, von sich als dem nahenden Bräutigam. Und wir kennen viele, viele Gleichnisse, in denen Jesus dieses Bild benutzt, Braut und Bräutigam. Dann natürlich auch das Thema Ehe. Im Korintherbrief spricht Paulus auch über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das eben gleichzusetzen ist, dem Verhältnis zwischen Gott und Gemeinde. Und im Ganzen liegt ein Geheimnis. Seit 37 Jahren versuche ich das zu ergründen, dieses Geheimnis. Ist mit euch nicht so ganz gelungen. Okay. Gut. Aber es ist ein Bild der Zuneigung, ein Bild der Verantwortung, der Sehnsucht, ein Bild der Liebe, ein Bild der Vorbereitung und vor allen Dingen ein Bild der Erwartung. Jedenfalls, wenn wir uns das die Verlobungszeit in früheren Zeiten ansehen. Ziel der Verlobungszeit ist ja eigentlich die Hochzeit. Manche verstehen darunter sicherstellen und weitersuchen, aber das ist eigentlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Und sie ist und die Hochzeit ist natürlich eine der erhebenden Geschehnisse im Leben eines Menschen. Ihr seht hier so zwei der glücklichsten Momente meines Lebens. Einmal selbst verheiratet zu werden und seine Braut daheim zu führen. Und das zweite ist eben, seine Tochter vor den Altar zu bringen und sie in den Stand der Ehe setzen zu lassen. Aber bis es soweit ist, bis diese Tage kommen, ist es früher jedenfalls ein langer Weg gewesen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Las Vegas, oder wie heißt denn die Reno, oder wo ist die, kann man da sofort heiraten? Da braucht man einfach nur 5 Minuten Verlobungszeit und dann zack, ist man verheiratet. Peng, du bist verheiratet oder so. Und auch sonst ist die Verlobungszeit doch oft reduziert auf das Versprechen und das Wechseln der Ringe. Ganz anders war es aber früher, zur Zeit Jesu. Damals war die Verlobungszeit eine Zeit mit viel Symbolik. Und die ganze Familie nahm intensiv teil an dem Geschehen der Braut und des Bräutigams. Und wenn wir uns jetzt einmal gemeinsam ansehen, was damals zur Verlobungszeit dazugehörte, werden wir vieles in geistlicher Hinsicht wiederfinden in unserem Verhältnis als Gemeinde zu Jesus, aber auch im Verhältnis eines jeden von uns zu ihm. Und darüber hinaus werden wir erstaunt sein, wie sich Gleichnisse Jesu, die als Thema Braut und Bräutigam haben, gleichsam erhellt werden, wenn wir den hinter diesen Gleichnissen verborgenen Brauch der damaligen Zeit kennenlernen. So, wie war das denn damals? Braut und Bräutigam in biblischer Zeit. Zunächst mal braucht man eine Braut, ne? Das ist ja klar. Und damals war das noch ein bisschen anders als heute. Heute, wie gesagt, Parship und wie die Dinge alle heißen, da kann man sich dann eben die richtige Braut aussuchen. Aber früher war das ein bisschen komplizierter. Damals begann eben eine Liebesgeschichte nicht unbedingt dadurch, dass sich ein Mann und eine Frau kennenlernten, sondern dadurch, dass sich die Eltern, in der Regel natürlich der Vater, darüber Gedanken machten, wer zu ihrem Sohn passt. Interessanterweise ist es im Alten Testament jedenfalls nie beschrieben, dass ein Vater sich Gedanken darüber macht, wer zu seiner Tochter passt, sondern immer andersrum. Also, aber das ist Mühlen auf die, Wasser auf die Mühlen zu vergessen. Gut, aber gut, macht ja nichts. Und manchmal nahmen sie sich auch einen Brautwerber, der den Auftrag erhielt, dann eine Braut zu suchen. Das können wir lesen in der Geschichte von Abraham, wie er den Brautwerber in seine Heimat schickt und für seinen Sohn Isaak eine Braut sucht. Und der Brautwerber wird dann ordentlich mit Kamelen ausgerüstet, die er dann da eben eintauschen kann und darf. Kommen wir aber gleich noch zu. Und diese Brautsuche heißt auf Hebräisch Shidduchim. Gut, dass Madeleine nicht da ist. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also es war schon eine ganz interessante Sache. Und diese Sitte der Brautwerbung, die zog sich ja auch ins Mittelalter hinein. Und Paulus bezieht sich auf diesen Brauch, wenn er in 2. Korinther 11, 2 Folgendes schreibt. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. So, nun ging es weiter. Die Braut war gefunden, festgesetzt, und dann ging es darum, um die finanziellen Dinge. Denn da wurde über den Brautpreis dann gefeilscht. auf Hebräisch Moha. Ich weiß nicht, wie viel du dann zahlen musstest, jetzt für Susanne.
Angemessen.
Das ist schon eine gute Aussage. Angemessen. Ne, denn der Brautpreis sagt ja auch immer etwas über den Wert der Braut aus. Und manchmal auch über den Wert der Familie, das ist aber auch noch eine ganz andere Sache. Gut. Jedenfalls kamen die Eltern zusammen und Brautvater und Bräutigamvater verhandelten, welche Kompensation denn der Brautvater bekäme, dass er seine Tochter eben weggibt. Ne? Ich hoffe, du hast auch gut verhandelt. Und da ging es eben dann wirklich darum, wie viel Kamele der Brautvater bereit war, für die Verbindung der beiden Familien zu zahlen. Manchmal war es auch der Bräutigam selbst, der dann eben den Brautpreis zahlen müsste. Das kennen wir von Jakob, der selbst Bräutigam war. Und dann musste er 14 Jahre arbeiten, bis er die richtige Frau bekam. Richtig betrogen worden ist er. Und das ist auch ganz schlimm. Sollte uns eine Warnung sein, eben immer nachzugucken, wer unter dem Schleier ist, bevor man eben tatsächlich vor den Traualtar tritt. Wie sieht es denn mit uns aus? Mit der Gemeinde? Auch Gott zahlte für seine Gemeinde, für die Braut seines Sohnes, einen Brautpreis. Und das war der höchste Preis, den er zahlen konnte. Es war der Tod seines einzigen Sohnes. Einzigen und wirklich von Herzen geliebten Sohnes. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ich denke, das müssen wir uns immer, immer wieder vor Augen führen. Natürlich, wir sagen es jedes Mal, aber ist es wirklich in unseren Herzen? Ist es wirklich da, wo es Früchte trägt? Wo es dann wirklich unser Handeln bestimmt, dass wir so teuer erkauft worden sind? Dann musste eben der Vater der Braut was zahlen. Aber der Vater des Bräutigams was zahlen, eben die Kamele oder wie auch immer, was da war. Aber auch der Vater der Braut ging meistens nicht leer aus. Der musste sich dann nämlich um die Mitgift kümmern. Auf Hebräisch Shiluim. Und auch Gott, also diese Mitgift, die war eigentlich dazu da, dass die Frau ausgerüstet war für die Ehe. Dass sie ihren Ehestand schon mitbrachte, dass der Bräutigam nicht extra noch irgendwelche Kleider kaufen müsste, sondern alles da ist. Und das war ja auch in späteren Zeiten eine ganz heilige Sache für die Braut, die Mitgift zusammenzutragen. Die Verlobungszeit galt ja auch als eine Zeit, in der man dann tatsächlich zusammentrug, was man brauchte. Da wusste man schon, mit wem man zusammenkommt und was man eben zumuten kann und welchen Geschmack er hat und so weiter. Und das mit der Mitgift, das hat natürlich auch eine geistliche Parallele. Denn als Mitgift hat Gott, der für uns in Personalunion Vater der Braut, also der Gemeinde, und Vater des Bräutigams ist, eine Mitgift mitgegeben, nämlich den Heiligen Geist. In Johannes 14 16 bis 17 lesen wir: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn noch nicht sieht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist die Mitgift, die wir bekommen, mit der wir auch uns dem Bräutigam Jesus nahen können. Und diese Mitgift ist auch die einzige Voraussetzung, wie wir ihm nahen können. Nicht aus uns heraus, sondern wirklich durch den Heiligen Geist getrieben, können wir dieses Verhältnis zu Jesus aufbauen, können wir dieses Verhältnis zu Jesus tatsächlich aufrechterhalten. So. Nachdem sich dann alle einig waren, also Vater und Schwiegervater und Schwiegersohn, zukünftiger Schwiegersohn, muss man sagen. Ich lasse jetzt mal die Frau, die Braut bewusst raus, denn das war damals eigentlich so. Wurde ein Vertrag niedergelegt, die hebräische Ketuba, in dem dann der Bräutigam im Wesentlichen vertraglich dann fixierte, wie er seine Braut dann versorgen wollte. Diesen Vertrag gibt es auch zwischen Gott und uns. Und zwar lesen wir im 2. Korinther 3, 6 bis 7. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, also des neuen Vertrages, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit gestarr, sodass die Söhne Israels nichts fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Sohnes, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Gott hat also einen Vertrag geschlossen, einen Ehevertrag sozusagen, der von seiner Seite aus ganz klar darstellt, was uns verspricht. Er weist uns in die Zukunft und gleichzeitig sagt er, wie dieser Vertrag erfüllt wird, nämlich mit dem Mittel des Heiligen Geistes. Und er verspricht uns mit diesem Bund, wirklich bis in alle Ewigkeit für uns zu sorgen. So, und nun kommt es endlich. Nachdem also der Vertrag unterzeichnet war, wurde Verlobung auf Hebräisch Kiddushin gefeiert. Und jetzt kommt die Braut auch mal ins Spiel. Denn Sitte war es, dass der Bräutigam der Braut einen Becher Wein eingoss. Der Becher wurde gesegnet. Und wenn die Braut tatsächlich mit der Verlobung einverstanden war, na, das war sie ja nun meist, muss sie ja auch sein, trank sie eben den Wein. Und damit war dann die Verlobung perfekt. Ich kann nur sagen, man muss die Braut erstmal hier betrunken machen, damit sie was Ja sagt. Nein, das passt nicht mehr. So, mit dieser Zeremonie waren die praktisch schon ein Ehepaar. Rechtlich war es so, dass sie tatsächlich wie ein Ehepaar behandelt wurden. Der Bräutigam musste, wenn er während der Verlobungszeit dann seine Frau eben nicht mehr wollte, also sicherstellen, weiter so gemacht hat, dann musste er einen Scheidebrief ausstellen mit allen Pflichten, die sich daraus ergeben in der damaligen Zeit. Aber bis zum Vollzug der Ehe dauert es noch in der Regel mindestens ein Jahr Verlobungszeit. Und in dieser Zeit waren die Braut und Bräutigam auch nicht zusammen, weder eben örtlich noch sexuell. Und ja, das war eben die lange Zeit des Wartens, der Erwartung. Auch wir sind sozusagen als Gemeinde noch in der Verlobungszeit. Und wir bestätigen jeden Sonntag den Bund mit Jesus im Herrnmahl. Und auch wir trinken den Wein, um zu bestätigen, dass Jesus unser Bräutigam ist. Dass er zu uns gehört. Dass wir zu ihm gehören wollen. Also denkt dran, das ist schon nicht ohne. Und ich komme auch gleich nochmal auf die Wartezeit zurück. Denn Wartezeit bedeutet ja auch immer Zweifel. So. Und es ist schwierig, diese Zweifel wirklich zu überwinden. So, nun ging es los. Ja, Verlobungszeit, was macht man in der Zeit? Für den Bräutigam begann eine Zeit der Vorbereitung. Er ging nämlich zurück nach Hause, in seines Vaters Haus, und bereitete dort das Brautgemach, die sogenannte Huppa, vor. Huppa ist heute der Baldachin, den man in jüdischen Hochzeiten sieht. Auch eine ganz interessante Geschichte, weil dieser Baldachin aus Zweigen von Bäumen erstellt wird, die zur Kinderzeit von Braut und Bräutigam gepflanzt worden sind. Also da ist auch viel, viel Brauchtum, viel Symbolik drin. Jedenfalls war das damals so, dass eben der Bräutigam nach Hause ging und dann manchmal nur einen Anbau an das Haus seines Vaters dann fertigte oder eben ein gesondertes Haus aufbaute, damit er irgendwann mal seine Frau nach Hause bringen konnte. Auf jeden Fall musste die Huppa ganz hübsch geschmückt werden, wobei das bei den Männern immer so eine Sache ist, das wissen wir ja. Aber ganz wesentlich in dieser ganzen Geschichte ist, dass der Vater des Bräutigams entschied, wann diese Huppa fertig ist. Der sagte nämlich, so jetzt ist es fertig, jetzt kannst du deine Braut holen. Und wenn wir uns Johannes 14, 1 bis 3 ansehen, dann steht da, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus ist uns vorausgegangen, um dieses Brautgemach zu bereiten. Und es wird ja auch gesagt, dass den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, nur der Vater weiß. Denn nur der Vater weiß eben, wann die Stätte, zu der wir eines Tages von ihm gebracht werden, tatsächlich vorbereitet ist. In der Weise, wie es sein soll. So geschmückt, dass wir staunen werden. So, dann ist auf der anderen Seite die Braut. Die musste wieder nach Hause, in ihr Kämmerlein. Und dann hatte sie einiges vor sich. Nähen und so weiter, natürlich. Aber die Braut musste sich als erstes einer Mikwa unterziehen. Mikwa ist ein rituelles, reinigendes Bad. Über diese Mikwa hat sie dann auch von einem Rabbi, der war nicht dabei, aber der hat dann entsprechend eine Bescheinigung ausgestellt, dass diese Mikwa erfolgt ist. Und erst wenn diese Mikwa erfolgt war, durfte sie dann auch wirklich dann nach Hause sozusagen geholt werden vom Bräutigam. Und wir kennen natürlich auch die Parallele zur Taufe. Auch wir werden vorbereitet durch die Taufe als Braut, damit wir vor Jesus rein dastehen können, als Gereinigte. Und die Braut bereitete sich dann intensiv auf ihre Ehe vor. Alles, was sie tat, war jetzt mit der Frage verbunden, passt es zu der Verbindung mit dem Bräutigam? Ich denke auch, das ist die Frage, die uns bewegen sollte. Passt es, was wir tun, zu unserer Verbindung mit dem Bräutigam? Und das ist die erste Frage, die wir stellen sollten, wenn wir es tun. Denn wenn wir diese Fragen stellen, werden wir ganz schnell zu Dingen kommen, die einfach nicht zu dem passen, was Gott will, was Jesus will. Die Braut trug, wenn sie außer Haus ging, einen Schleier, um anderen klar darzustellen, ist nicht, bin schon vom Markt, bin versprochen. Und vielleicht ist das etwas, was uns ein bisschen fehlt, dass wir den anderen wirklich sagen, also wir sind versprochen. Du kannst noch so lange reden, du kannst noch so sehr über Mächte reden, die dir gut tun, noch so sehr über, was weiß ich, Schusslersalze und was weiß ich eben auch immer. Ich bin Jesus versprochen. Ich will nichts mit dem zu tun haben, was mich von ihm abbringt. So, die Braut wartet jetzt auf die Rückkehr ihres Bräutigams. Der sollte sie ja nach Hause holen. Und wenn das geschehen sollte, wusste er weder der Bräutigam noch sie natürlich. Es konnte jeden Tag passieren, aber meistens nachts. Und deshalb musste sie jeden Abend darauf achten, dass sie eine Lampe zur Verfügung hat, die sie dann anstecken kann, wenn der Bräutigam kommt. Und ihr kennt die, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen. Das bezieht sich genau auf diesen Brauch, dass eben der Bräutigam in der Regel nachts kam. Und auch wir sollten vorbereitet sein. Jesus sagt, keiner weiß, wann er kommt. Es kann einer auf dem Felde sein, es kann einer auf dem Dach sein. Einer wird genommen, der andere nicht, das wissen wir. Aber wir wissen den Zeitpunkt nicht. Aber wir müssen vorbereitet sein. Und wir müssen uns immer daran halten, dass Jesus auf jeden Fall wiederkommt. Kein Zweifel haben. Immer daran denken. Jesus kommt wieder. Und wir wissen nicht wann. Gut. Und dann ist es endlich soweit. Dann kommt nämlich Nisuin, die Hochzeit. Genau dann, wenn der Vater des Bräutigams entscheidet, dass das Brautgemach fertig ist, genau dann schickt er seinen Sohn los und lässt seine Braut heimholen. Und dann beginnt die tatsächliche Hochzeit. Wie gesagt, diese Heimholung geschieht nachts in aller Regel, einmal als Überraschungseffekt. No, aber nähere Gründe, warum das nachts geschieht, habe ich auch nicht als diesen Überraschungseffekt gelesen. Aber dann kommt er mit großem Getöse und zieht dann in einer großen Prozession mit seiner Braut in das neue Domizil, in die vorbereitete Huppe, wo sie dann übrigens 7 Tage drin sind in dieser Huppe. Deshalb muss das auch entsprechend ausgestattet sein mit Naturalien und Ähnlichem. Ja, und dann kommen sie nach Hause, also in das Haus des Vaters, und bekommen aufwendige Kleidung übergezogen. Wir haben das vorhin auch gelesen in der Offenbarungsstelle, die ich gleich auch nochmal lesen werde. Auch uns werden Kleider übergezogen, wenn wir wirklich im Glauben bleiben. Wenn wir wirklich das tun, was Jesus sagt. Dann kriegen wir diese Kleider. Ihr kennt dieses Gleichnis von der Hochzeit, in der einer gefragt wird, warum hast du kein passendes Kleid an? Und als er sagt, nicht antworten kann, warum, wird er rausgeschmissen. Das liegt daran, dass damals zur Hochzeit die Leute kamen und vom Brautvater ein Kleid bekamen. Nämlich das Festkleid. Und wenn du dieses Kleid nicht anziehen willst, dann gehörst du nicht dazu. Das ist doch ganz einfach. Und dann kannst du nicht an dieser Hochzeit teilnehmen. Nur wer eben dieses Kleid anzieht, dieses Kleid akzeptiert, kann an dieser Hochzeit teilnehmen. Und dann wurden die Braut und Bräutigam wie König und Königin behandelt. Das sollte der Bräutigam ja immer tun, seine Braut wie eine Königin behandeln. Das mache ich viel zu selten, muss ich ehrlich sagen. Auch nach 37 Jahren noch nicht richtig. Aber wie gesagt, die Geheimnisse kommen noch. Wir werden das sehen. Und dann kommt das große Mahl. Dann wird ordentlich gefeiert. Und dann geht das Hochzeitspaar, eben wie gesagt, für 7 Tage in die Huppe und ist dann verheiratet. Wir wissen ja nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir haben in der Offenbarung gelesen, dass es dann richtig laut werden wird. Ja, ist doch so. Da steht, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser, das hatten wir auch gerade, und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, die in die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein in die feine Leinwand, sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das ist jetzt extra auch in einer anderen Übersetzung nochmal vorgelesen, als Ulrike es vorhin vorgelesen hat, in der Elberfelder, wenn Ulrike die neue Genfer Übersetzung benutzt hat, um einfach auch nochmal die verschiedenen Töne da schwingen zu lassen, die in den verschiedenen Übersetzungen drin sind. Aber es wird ein Riesenfest werden. Es wird das größte Fest werden, das jemals stattgefunden hat. Darüber müssen wir uns klar sein. Und dann wollen wir auch dabei sein. Richtig gut vorbereitet sein. Richtig gut die Kleider angezogen haben. Richtig gut uns dem Bräutigam nähern. Und dann eben kommt die Ehezeit mit Jesus. Und die wird ewig sein. In Offenbarung 21, 3 lesen wir: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Aussicht. Das ist das, was uns versprochen ist. Das ist das, worauf wir fest vertrauen, worauf wir auch fest vertrauen dürfen. Bei aller Freude an Geschäftigkeit, Ritual und Regeln. Der Sinn der Brautzeit damals lag darin, die Sehnsucht des eigenen Herzens zu verstehen und auch zu läutern. Die Sehnsucht in der Erwartung auch reifen zu lassen und in der Liebe zu erstarken. Und genau das ist auch, denke ich, der eigentliche Dienst, zu der die Gemeinde berufen ist. Denn sie kann ihn wirklich erfüllen, diesen Dienst in der Erwartung, in der Vorfreude, in der Verantwortung, weil sie sich von dem, der sie erwählt hat, von Herzen geliebt, umsorgt und sehnsuchtsvoll bedacht weiß. Wenn uns irgendwann diese Gewissheit abhanden kommen sollte, wird der Glanz, der unsere Beziehung zu Jesus umgibt, erlöschen. Wir sind nur dann attraktiv als Gemeinde, wenn wir diese Beziehung pflegen, wenn wir sie erweitern, wenn wir immer tiefer in diese Beziehung zu Jesus gehen. Und es liegt an uns, ob die Brautzeit der Gemeinde zur schönsten Zeit wird oder zum zeremoniellen Pflichtmarathon, bei dem wir unser Glück durch das Erfüllen unserer Vorgaben zu sichern suchen. Das haben schon andere versucht. Andere haben auch schon versucht, selbst dorthin zu kommen, wo Jesus uns hinhaben will. Aber ohne Jesus selbst und ohne den Heiligen Geist wird uns das nie gelingen. Und ich denke, dass auch die Liebe, die wir Jesus gegenüber haben, ein Schlüssel dafür ist, dass wir eines Tages wirklich bei ihm sein werden. Gott hält Glück, unbeschreibliches Glück für uns bereit und hat unsere Lebensrealität mit einer Fülle von prophetischen und poetischen Bildern auch, das ist eben Braut und Bräutigam, ein poetisches Bild, durchwirkt, damit wir überhaupt einen Glanz von dem bekommen, eine Ahnung, wie es dann sein wird. Und so verstanden dienen die Regeln der Brautzeit einem Spiel mit heiligem Ernst. In ihnen erhält unsere Sehnsucht Richtung und Gestalt eine Bräutegestalt. Das zum Thema Braut und Bräutigam. Und ich möchte noch etwas anfügen. Wir sind als Gemeinde ja noch in der Erwartung der Ehe. Also wir haben noch keine Ehe sozusagen vollzogen. Dennoch möchte ich mal einmal so tun, als wäre unsere Hochzeit vorüber und wir leben mit Jesus im Stand der Ehe. Ich denke, ein Ziel, darüber kann ich jetzt lange streiten, ein Ziel der Verbindung zweier Menschen, also es gibt für mich ein Ziel der Ehe, ein Ziel dieser Verbindung, engen Verbindung zwischen Ulrike und mir, zwischen allen Ehepaaren, und das ist, sind solche Momente. Denn das sind zwei weitere, ja, Höhepunkte in meinem Leben. Man kann mich nicht erkennen, da ich damals Mini-Plied trug. Das Aber das sind Nathalie und Marlene. Und auch für uns als Gemeinde, denke ich, ist das Schönste, wenn Menschen neu aus dem Geist heraus geboren werden. Für uns als Gemeinde sind das die schönsten Momente. Und auch darauf sollten wir hinarbeiten. Wir sollten unsere Liebe zu den Menschen dadurch zeigen, dass wir ihnen Gott näher bringen. Dass wir ihnen zeigen, dass es sich lohnt, wirklich Bräutigam, die Braut eines Bräutigams zu sein, der auf ewig leben wird.